OneFM, der Football Podcast.
Herzlich willkommen bei OneFL, dem Football-Podcast. Mein Name ist Emil und ich finde es toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ein bisschen kürzer, denn mein Hals will nicht so ganz, wie ich will. Und deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen zusammenreißen mit meinem Gequassel. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Die treue Hörerin Anja meinte, dass unser Real Quick Intro irgendwie nicht so ganz zu verstehen sei und es klingt eher so ein bisschen so, als ob da jemand husten würde, was natürlich nicht Sinn der Sache ist, deswegen habe ich mich da heute Nachmittag ein bisschen dran gemacht und dabei ist genau das hier rausgekommen.
Real quick.
Also, mir gefällt's. Aber gut, bevor ich jetzt in die Zukunft schaue, gab es ja schon ein Spiel in der dritten Woche und zwar von Donnerstag auf Freitagnacht. Und da haben die New York Giants sich in San Francisco versucht durchzusetzen gegen die 49ers. Laut Experten und Buchmachern die 49ers absoluter Favorit. Man ist davon ausgegangen, dass die Giants chancenlos sind. Allein schon wegen der Kadertiefe, die die 49ers zu bieten haben, während bei den Giants Barkley ausgefallen ist, was denen natürlich die Dimensionalität etwas genommen hat, das, was man am besten kann in der Offense, nämlich das Laufspiel, nicht mehr so ganz aufziehen konnte. Aber man muss sagen, das ging nicht gleich so knallauffall los, denn irgendwie haben die 49ers ein Field Goal gemacht, die Giants auch. Dann stand es 3-3. Die Giants haben gut mitgehalten, haben dann aber im ganzen Spiel keinerlei Chance gehabt, nochmal die Führung wirklich zu erringen. Es sah immer so aus, als ob man vielleicht noch in Richtung Ausgleich gehen könnte, hat aber dann gegen Schluss, ich nehme es gleich vorweg, so ein bisschen den Anschluss verloren. Also ich finde, die Giants haben sich teuer verkauft, auch wenn ein Sieg nie in wirklicher Reichweite war. Aber man hat San Francisco auch nicht zu leicht gemacht. Die haben zwischendurch mal gestottert, sind aber immer wieder zurückgekommen und haben dann immer mal wieder individuell vor allen Dingen überzeugt. Da hat natürlich auch nicht alles funktioniert, davon kann man auch nicht ausgehen. Spieler dieses Spiels war in der Offense definitiv für mich Debo Samuel mit 129 Yards und einem Touchdown. Einfach überragend, vor allen Dingen, was bei den Giants das Problem ist, ist bei den 49ers, dass sowas gut klappt in der Offense, nämlich die Yards after Catch, die sind einfach grandios, das bei den 49ers zu sehen, wie sich Christian McCaffrey nach Kontakt oder nach Catch, je nachdem, noch durchwurschtelt, während George Kittle einen Ball fängt und dann auch noch weiter durchtankt und Debo Samuel ganz vorne sowieso. Das macht einfach unheimlich viel Spaß, während das bei den Giants irgendwie nie so richtig gefährlich ausgesehen hat. Die haben ihre Punkte gemacht und es sah auch teilweise ganz ansehnlich aus. Die Drives waren gerade in der ersten Hälfte auch wirklich ordentlich, aber so richtig ist man da nicht ins Rollen gekommen. Also der Rhythmus hat ein bisschen gefehlt und die Kadertiefe, das hat man auch gemerkt. An sich hat kein Receiver über 50 Yards gefangen und ich finde, da hast du von vornherein natürlich schon das Problem Nummer eins, dass sich keiner wirklich herausgestellt hat als Lieblingsanspielstation von Daniel Jones. Das Ende vom Lied waren dann 137 Passing Yards und ein Interception und kein Touchdown-Pass, während Brock Purdy mit 310 Yards und zwei Touchdown-Pässen deutlich besser dagestanden ist. Das Rating von Daniel Jones mit 64,2 total zum Vergessen, während Brock Purdy mit einem Rating von über 100, um genau zu sagen 111,3, absolut kritiklos ist. Das war auf jeden Fall sehr ansehnlich. Die 49ers sind damit jetzt 3-0 gegangen, während die Giants einen Rekord von 1-2 haben. Das ist natürlich auch dem schweren Schedule geschuldet. Das kann man gar nicht anders sagen. Die Giants hatten es mit Sicherheit nicht leicht in den letzten drei Wochen. Es ist auch die Frage, erwartet man nicht einfach auch zu viel? Ich glaube, nach der letzten Saison, da sind die Giants halt wirklich über ihre Grenzen hinausgegangen. Die war einfach nicht nochmal zu wiederholen. Mit dem Verlust von Saquon Barkley ist es natürlich auch nicht leichter geworden. Das Spiel war für mich kein Highlight, was man über die Giants Defense sagen muss. Und das fand ich sehr erschreckend. Die haben in dem Spiel den ersten Sack in dieser Saison erzielt. Und das ist natürlich beim dritten Spiel einfach deutlich zu wenig. Und bis jetzt keinen einzigen Takeaway produziert. Mit so einer Defense kannst du, glaube ich, auch einfach nicht gewinnen, weil wenn du so wenig Pressure auf den Quarterback machst und den Ball in 3 Spielen nicht einmal der Offense wegnehmen kannst, dann ist die Defense definitiv zu schwach, um in der NFL zu bestehen. Für mich war die Luft in dem Spiel bei den Giants so ein bisschen raus, nachdem man endlich einen Touchdown gemacht hat, nachdem man vorher nur 2 Field Goals zustande gebracht hat und dann versucht hat, eine 2-Point-Conversion zu verwandeln, um das Spiel auf 14-17 zu stellen, um dann nur noch ein Field Goal zu brauchen. Und die 2-Point-Conversion ist gescheitert und danach haben sie sich irgendwie nicht mehr erholt, während die 49ers dann weggezogen sind, nochmal 13 Punkte erzielt haben und das Spiel gelaufen ist. Die 49ers Defense war okay und solide, aber mit Sicherheit nicht so stark, wie ich sie erwartet hätte. Vielleicht ist man da auch zu viel Dallas gewohnt gerade. Das ist, glaube ich, dann doch wieder eine andere Schublade. Aber wie gesagt, solide, nur 12 Punkte zugelassen. Man hat Daniel Jones auf jeden Fall wenig Platz zum Laufen gegeben, was dann die Möglichkeiten natürlich komplett eingeschränkt hat. Matt Breeder hat versucht, Barkley zu ersetzen bei den Giants. Das hat nicht so ganz funktioniert, obwohl das teilweise schon okay ausgesehen hat. Aber unterm Strich waren die Giants chancenlos. Das Team aus dem Big Apple muss in der Woche 4 gegen die Seahawks ran, allerdings zu Hause. Das wird mit Sicherheit auch kein Spaziergang und keine leichte Aufgabe. Die 49ers in der nächsten Woche wieder zu Hause gegen die Arizona Cardinals. Gegen die muss man natürlich gewinnen. Zum einen, weil Divisionsrivale und zum anderen, weil die Cardinals in dieser Saison als schlechtestes Team der Liga gerankt worden sind. Da sollte man sich eigentlich keine Sorgen machen müssen. Eigentlich hatte ich jetzt vor, über die vielen Verletzungen, die sich durch die gesamte Liga ziehen, zu sprechen und da auch so ein bisschen die prominenten Beispiele zu beleuchten, vor allen Dingen eben auch viele Running Backs. Allerdings habe ich gemerkt, das ist ein bisschen zu viel für Real Quick. Deswegen in der Mittwochsfolge werde ich versuchen, die Running Back-Frage zu klären. Und wie viel ist denn ein Running Back in der heutigen NFL wert? Also hör gerne rein am Mittwoch. Weitermachen möchte ich mit der Neuigkeit, dass die New England Patriots sich einen neuen Sicherheits-Notfall-Quarterback Nummer 3 geleistet haben. Man hat sich da bei den Cincinnati Bengals im Practice Squad bedient und hat jetzt Will Greer verpflichtet, der in der Preseason noch bei den Dallas Cowboys gespielt hat und dem Trey Lance Trade zum Opfer gefallen ist. Und deswegen bei den Bengals gelandet ist. In der Preseason dieses Jahr bei den Cowboys 640 Passing Yards geworfen, 4 Passing Touchdowns zu 2 Interceptions und eine Pass Completion Percentage von 76,2 in 3 Spielen. Das ist eigentlich ziemlich ordentlich, zumal man bedenkt, dass Greer in der NFL bis jetzt nicht so ganz erfolgreich war. 2019 2 Spiele für die Carolina Panthers gespielt, insgesamt 228 Yards erworfen und 4 Interceptions, also bis jetzt noch kein einziger NFL-Touchdown, der auf Greers Konto geht, außer eben in der Preseason. Und jetzt spinne ich so ein bisschen rum, dachte mir, ja, warum machen die das denn jetzt? Und klar, Bill Belichick sagt, sie wollen arbeiten mit ihm und sie brauchen ein bisschen mehr Tiefe auf der Position, aber irgendwie dachte ich jetzt an die Jets, denn naja, Bill Belichick und die Jets, das ist ja sowieso so eine ewige Geschichte und habe mir angeschaut, wer hinter Zach Wilson denn noch verfügbar ist bei den Jets und das ist Tim Boyle und als Packers-Fan kenne ich den natürlich, der hat in seiner Karriere bis jetzt ja nicht so wirklich abgeliefert und war eher enttäuschend mit einem Passer-Rating von insgesamt 54,5. Also wenn Zach Wilson irgendwann gebencht werden sollte, will man wahrscheinlich nicht mit Tim Boyle spielen und vielleicht hatte man ja Will Greer so ein bisschen auf dem Schirm, der wäre auf jeden Fall günstig gewesen. Den Zahn hat der gute alte Bill den Jets, glaube ich, jetzt auch gezogen. Ist vielleicht so ein bisschen weit hergeholt und so ein bisschen rumgesponnen, Aber sowas ist ja in der Vergangenheit zwischen den beiden Teams öfter mal vorgekommen. Insofern, wer weiß, wer weiß. Also mit Tim Boyle würde ich auf jeden Fall auch nicht starten wollen. Da bin ich mir sicher. Passend zu dieser Neuigkeit natürlich auch das Spiel heute Abend um 19 Uhr. Die Jets nehmen es mit den Patriots auf, zu Hause in New York. Also ich glaube nicht, dass das ein Highlight-Spiel wird. Aber natürlich sehr interessant für die Division und für die Zukunft der jeweiligen Quarterbacks bzw. der Franchises. So, jetzt aber genug rumgesponnen. Es geht weiter mit
1&5.
Ich habe euch wieder 5 Spiele rausgesucht, die meiner Meinung nach sehr interessant werden können. Eigentlich als Fan natürlich jedes Spiel von seinem Team interessant. Und vielleicht auch jedes NFL-Spiel. Aber ich habe mir 5 Sachen rausgesucht, die ich ganz besonders beobachten werde und auf die ich mich besonders freue. Da sind zum Beispiel die Los Angeles Chargers im Moment noch sieglos, trotz funktionierender Offense, also 0-2. Und die dürfen in Minnesota ran gegen die Vikings auch sieglos. Man könnte jetzt denken, was? 0-2 gegen 0-2, was soll denn daran gut sein? Tja, ganz besonders gut daran sind die 2 Offenses, die da aufeinandertreffen, denn beide Mannschaften sind immer für Punkte gut gewesen in den letzten 2 Wochen und deswegen erwarte ich da eigentlich einen Shootout und viele, viele, viele Punkte. Und mal ganz ehrlich, Justin Jefferson, den muss man sich halt einfach angucken, auch wenn man eigentlich nicht so sehr Minnesota-Fan ist. Also für mich auf jeden Fall ein Grund, da einzuschalten. Ich drücke den Chargers die Daumen und glaube auch, dass die ein bisschen kompletter sind. Und ich hoffe, dass das Fehlen von Austin Eckler nicht so sehr ins Gewicht fällt wie in der letzten Woche. Das nächste Spiel auf meiner Liste findet in Detroit statt. Die Lions versuchen sich gegen die Besucher aus Atlanta, die Falcons, zu wehren. Die Lions stehen 1-1, die Falcons 2-0. Das sind 2 Teams, die definitiv überrascht haben in der Saison und zwar jetzt schon, denn die Lions haben in der Woche 1 die Chiefs geschlagen und die Falcons stehen eben nun mal 2-0. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Das wird sehr interessant zu sehen sein, vor allen Dingen das Laufspiel mit Bijan Robinson von den Falcons, weil Cordarrelle Patterson ist leider verletzt und wahrscheinlich raus. Und auf der anderen Seite, ob die Lions ihrem Run und ihrem guten Gefühl gerade gerecht werden. Denn die Frage ist, was hat das letzte Woche gegen Seattle mit den Lions gemacht? Im 3. Spiel auf meinem Zettel müssen sich die Buffalo Bills gegen die Washington Commanders in Washington behaupten. Und das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, wie man vielleicht am Anfang der Saison, wenn man sich den Kalender angeschaut hat, gedacht hätte. Denn da ist so ein bisschen verkehrte Welt, gerade wenn man sich die Records der beiden Teams anschaut. Die Commanders mit 2-0 ungeschlagen, während die Bills mit 1-1 gar nicht so souverän gestartet. Man hat sich schwer getan und das gilt es jetzt zu ändern, denn die Bills gelten immer noch als eines der stärksten Teams in der AFC, während die Commanders an sich nur positiv überzeugen können. Sam Howell macht einen super Eindruck, die Commanders generell wirken als Team sehr geschlossen, während bei den Bills vor allen Dingen das Passspiel noch nicht so ganz zum Laufen gebracht worden ist. Auf der Running Back Position hat man mit Dalvin Cook auf jeden Fall einen sehr guten Einkauf in der Offseason gemacht und hat die Möglichkeit, jetzt auch wirklich kompletter zu werden und eben das Passspiel auch noch weiter zu etablieren. Vielleicht überraschen die Commanders nochmal, obwohl mein Tipp in dem Fall wirklich an Buffalo geht, denn die werden sich jetzt auch fangen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die nächsten 2 Top-Spiele auf meiner Liste finden beide von Montag auf Dienstagnacht statt. Da gibt es wieder einen Monday-Night-Doubleheader. Die Bucks zu Hause in Tampa Bay mit einem überraschend guten Baker Mayfield, der ja Franchise-Quarterback-Allüren zeigt und das auch wirklich beweist, dass er die richtige Wahl war, gegen die nicht ganz so souverän, aber trotzdem ungeschlagenen Philadelphia Eagles. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen von vielen Leuten das Topspiel der Woche. da wird sich zeigen, wie stark sind die Eagles wirklich und wie weit können die Bucks überraschen. Beide Teams ungeschlagen in der Saison. Bei den Eagles fehlt es noch so ein bisschen am Passspiel. Das ist ähnlich wie bei den Bills noch nicht ganz so hundertprozentig da. Das braucht natürlich in der Saison auch ein bisschen länger als das Laufspiel, ist ganz klar. Das ist ja auch ein bisschen schwerer zu timen. Und die Bucks mit einer bärenstarken Defense, unglaublich starken Receivern. Die Eagles auf der Running Back Position wahrscheinlich extrem geschwächt, ohne Gainwell und auch ohne Boston Scott, so wie es aussieht. Das könnte der Neckbreaker sein. In dem Fall gehe ich jetzt ganz mutig mit den Bucks und würde mich auch freuen, wenn die diese Saison so richtig überraschen und rocken könnten. Und last but not least, das fünfte Spiel, das klang vor der Saison als eins, das man sich gar nicht wirklich antun möchte, weil es so klar ist. Aber das ist es, glaube ich, nicht. Denn die Bengals zu Hause in Cincinnati, ja, müssen sich der Los Angeles Rams erwehren. Und das hätte man vor 4 Wochen noch als sehr gemütliche Aufgabe empfunden. Aber die Bengals und Joe Burrow sind nicht so stark, wie man gedacht hat. Und die Rams können genauso wie die Commanders eigentlich nur überzeugen, denn man war letzte Woche gegen San Francisco auch nicht chancenlos und hat wirklich gut gespielt, steht 1-1, besser hätte das niemand erwartet vor der Saison und ich glaube, dann kann man natürlich auch frei aufspielen. Man hat Cam Akers abgegeben, okay, aber ansonsten glaube ich, dass die Rams durchaus Möglichkeiten haben, gegen die Cincinnati Bengals zu bestehen. Allerdings ist mein Tipp dann trotzdem eher auf der Cincinnati-Seite, denn irgendwann muss sich die Qualität dann doch auch mal wieder zeigen und durchsetzen. Der Kader der Bengals ist einfach sehr stark und nicht zu unterschätzen. Ich gehe mit den Bengals, ich kann es mir irgendwie trotzdem nicht anders vorstellen. Vielleicht habe ich mich aber auch zu viel mit der Theorie in der Offseason befasst und die klebt mir immer noch irgendwo am Hinterkopf. Wir werden es sehen. Eine kurze Anmerkung noch zum Schluss. Die 3:22 Uhr Spiele in dieser Woche finde ich alle drei auf dem Papier zumindest eigentlich schon entschieden. Die Chiefs spielen zu Hause gegen die Bears. Da wäre alles, was nicht für die Chiefs spricht, eine Überraschung. Die Cardinals zu Hause gegen die Cowboys. Was soll da passieren? Ist jetzt auch nicht so sexy. Und die Seahawks spielen zu Hause gegen die Panthers. Gut, das könnte eine Überraschung geben. Die Panthers haben ja Bryce Young für 1 bis 2 Wochen verloren, der ist immer noch verletzt und starten mit Andy Dalton, das kann natürlich eine große Überraschung geben, aber ja, das ist so das einzige Spiel, von dem ich mir noch erwarte oder erhoffe, dass es richtig spannend wird. Bei den anderen beiden würde ich sagen, müsste schon irgendwas ganz Verrücktes passieren, was natürlich durchaus immer passieren kann. Wie gesagt, die NFL lässt einen immer mal wieder staunen. Aber ich rechne damit, dass die Chiefs und die Cowboys auf jeden Fall ihre Spiele eintüten werden, während bei den Seahawks und den Panthers vielleicht eine kleine Überraschung möglich wäre. Ich würde es den Panthers wünschen, andererseits würde ich es auch den Seahawks wünschen. Insofern bin ich da sowieso komplett gespalten und habe eigentlich gar keine Meinung. Trotzdem wird es mit Sicherheit Spaß machen, sich das anzuschauen. Aber ich glaube, dass in der Halbzeit 2 der 3 Spiele schon komplett entschieden sind und man dann auf das Einzelspiel umschalten kann. So oder so wünsche ich dir einen schönen Footballabend mit netten Leuten, tollem Essen und spannenden Spielen und dass du am Schluss den Sieg deines Teams feiern kannst, wer auch immer das sein mag.